Und mir dann irgendwann erklärt, ja, wir brauchen jetzt eine Schaukel und eine Rutschbahn für die Kinder.
Ja.
Dann habe ich gesagt, na, na, das brauchen wir sicher nicht. Das gibt es überall. Bei uns spielen Tiere eine Rolle. Hab dann unseren Architekt angerufen und gesagt, musst kommen, musst unsere Hasenkiste planen.
Bei 10.000 Besuchern?
Dann hat er gesagt, na, Hasenkiste plane nicht, du spinnst, kaufst du einen im Bauhaus. Dann habe ich gesagt, nix, du kommst her, du planst jetzt uns eine Hasenkiste. Und dann sind diese zwei Ställe, die da unten siehst, Hühner, Hasen.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von In Ottes Ohr, dem Podcast vom Tech-Theologen. Ich bin Jan-Thomas Otte und wohne im Dreiländereck am Bodensee. Als Experte für digitale Ethik und Nachhaltigkeit begleite ich Menschen in besonderen Momenten, Transformationsprozessen. In meiner Praxis als Pfarrer einer Stadtkirche ebenso wie zuvor als Interimsmanager im Technologie- und Outsourcing-Bereich. In diesem Podcast spreche ich mit wunderbaren Menschen, ExpertInnen für Veränderung, Persönlichkeitsentwicklung und Achtsamkeit für Chancen. Und nun viel Spaß beim Hören.
Eine Ziege ist absolut wasserscheu. Lange bevor der erste Regentropfen fällt, sind alle im Stall. Eine Ziege geht nie freiwillig raus, wenn das Gras nass wäre. Wenn es jetzt im Sommer heiß ist, kann man die nicht in ein Waldstück hineinzäunen, wo die dort Schatten finden würden. Die würden die dicksten Bäume schälen, würden den Wald gleich mal ruinieren und deshalb verbringen die viel Zeit im Stall. Eine Kuh ist viel mehr draußen, Regen und sowas macht ja überhaupt nichts.
Trinkt aber auch am Tag schnell mal 100 Liter Wasser.
Genau.
Wird die Ziege etwas überfordern?
Ja, die Ziege trinkt nicht so viel Wasser, weil sie natürlich viel kleiner ist.
Und da ist nichts mit Silage, ihr arbeitet ausschließlich mit Heu.
Genau, wir sind ein Heumilchbetrieb, stellen Heumilchprodukte her. In Europa sind es noch in etwa 3% der in Europa hergestellten Milch basiert auf Heufütterung. 97% der in Europa produzierten Milch basiert auf Silagefütterung. Straßenseite gegenüber die Tierhaltung, sogenannte Urproduktion, Milchproduktion, die Verarbeitung der Milch zu Käse, Reifungskäse, Kommissionierung, alles gegenüber. Auf der Straßenseite geht es um Kosmetikproduktion, es geht um Lager, Verwaltung, all diese Dinge. Beides, sowohl der Käse als Lebensmittel, als auch die Kosmetik, unterliegt dem EU-Lebensmittelgesetz. Das Perverse an der Geschichte ist, dass jene Dinge, die man außen drauf schmiert, um ein Vielfaches streng reglementiert und kontrolliert sind, wie jene Dinge, die man in sich hineinschiebt. Da sind Welten dazwischen und das macht es dann nicht unbedingt leichter. Ja. Ja. Auf der Seite vom Ablauf ganz kurz, da ist die sogenannte Anlieferung, Rohstoffe, Bauteile, die wir in der Kosmetik brauchen, werden nur angeliefert, werden in ein Palettenhochregallager eingelagert und gehen von dort dann computergesteuert wieder in die Produktion. In diesem sogenannten Graubereich findet auch die Kommissionierung statt. Das heißt, wir versenden unsere Produkte täglich schwerpunktmäßig im deutschsprachigen Raum, auch direkt an den Endverbraucher, der kann direkt bestellen, digital, telefonisch, wie auch immer, genau. Kriegt das Paket mit, Rechnung und Zahlschein zu sich nach Hause geschickt.
Also Bregenzer Waldtourismus hat mir jetzt ein Giveaway gegeben.
Genau. Ja. Gastronomie, Hotellerie,
gerade Bregenzer Wald, Tourismus.
Haben noch in sich ja auch. Verschiedenen Ländern auch Vertriebspartner und so weiter. Der hintere Bereich, der sogenannte Weißbereich, dort findet die Produktion statt. Weißbereich ist unterirdische Beschleusensysteme zu erreichen. Mitarbeiter müssen also auch unten Straßenkleidung, Spinn, Barriere, Schleuse kommen dann im Weißbereich raus. 400 verschiedene Kosmetikprodukte. Das ist nicht nur die Eigenmarke, die wir produzieren, sondern eine ganze Reihe von Fremdmarken. Hat sich halt im Laufe der Zeit so ergeben. Vielleicht ein, zwei Beispiele dazu. Wir haben damals begonnen, die Molke, so wie sie bei uns beim Käsen angefallen ist, zu Kosmetik zu verarbeiten. Dann ist dann irgendwann einmal die Familie Leudl als Beispiel aus der Steiermark zu uns gekommen. Ein Stutenmilch-Biobetrieb. Dann haben die gesagt, oh, ihr macht so also Molke, so verschiedene Kosmetikprodukte. Könnt ihr nicht aus unserer Stutenmilch auch zwei Kosmetikprodukte machen? Die wollten eine Fußcreme und eine Handcreme. Dann haben wir gesagt, ja, okay, wir sind eh gerade schon damit beschäftigt, Kosmetik zu produzieren. Machen wir euch das halt gerade mit. Aus diesen zwei Stutenmilchprodukten sind dann in kurzer Zeit 16 geworden. Das heißt, die Familie Leudl schickt ihre Bierstutenmilch zu uns. Die kriegen das verkaufsfertige Produkt wieder zurück in die Steiermark, wo die das dann in der steirischen Thermenregion vermarkten. Oder die regional wichtigste Partnerschaft mit dem Hotel Post in Bezau. Das Hotel Post in Bezau zählt zu Österreichs führenden Wellness- und Spa-Hotels. Die Besitzerin, die Susanne Kaufmann, hat eine eigene Kosmetikserie, die Marke Susanne Kaufmann, die bei uns produziert wird und die global vermarktet wird.
Die wird hier produziert,
das ist genau. In Bezau. Wird hier bei uns produziert. Und folglich sind wir natürlich laufend gefordert, Produkte neu zu entwickeln, Qualitätssicherung zu betreiben, Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten und all diese Dinge. Und haben uns dazu auch räumlich in Form von einem Labor eingerichtet, um all diesen Anforderungen dementsprechend gerecht zu werden. Eine weitere ganz große Themenstellung, wenn man so einen Produktionsbetrieb hat, ist das Thema Lager. Ganz ein zentrales Thema. Wohin damit? Wenn man schnell sein will, lieferfähig sein will, dann musst du alle Teile, die dazu notwendig sind, parat halten. Wenn wir in der Endfertigung eine Gesichtscreme entfertigen und dann auf diesen Tiegel 18 Wochen warten müssen, gut, in 18 Wochen interessiert das überhaupt niemanden mehr, entweder ob man alles parat oder man lässt es sein. Und wenn man heutzutage ein Palettenhochregallager baut und dann schlussendlich einrichtet, dann wird man diese Regale in welchem Material einrichten? Was meinst du?
Metall.
In Stahl, genau. So. Der Stahl, das wir aktuell in Mitteleuropa verarbeiten, das kommt zu einem großen Teil aus China. Wenn wir nun von Regionalität, regionaler Wertschöpfung, Nachhaltigkeit, ökologischem Fußabdruck und all diesen Dingen reden, ja, können wir dann chinesisches Stahl einsetzen?
Nicht wirklich. Wahrscheinlich nicht. Dass gerade die Lieferketten global unterbrochen sind.
Das war ja schon davor. Haben uns dann entschieden, Entschuldigung, ich muss da nicht an. Genau. Wir haben uns in Folge für Holz entschieden. Holz, heimischer, nachwachsender Rohstoff, regionale Wertschöpfung, Fichte. Ganz andere Nachhaltigkeit mit ganz einem anderen ökologischen Fußabdruck bis hin zur Frage der Feinstofflichkeit, weil es geht auch um Schwingungen. Haben uns für Holz entschieden mit dem Nachteil, dass Holz mindestens doppelt so teuer ist wie Stahl.
Auch die schnell wachsende Fichte.
Doppelt so teuer wie Stahl. Nee. Und ob das gerechtfertigt ist oder nicht, kannst du dir jetzt selber Urteil bilden. Also das Palettenhochregallager in heimischer Fichte ausgeführt. Ausgeführt hat das die Zimmerei Gerhard Pilger in Riefensberg. Ein Zimmermann, der ist gerade 10 Kilometer von hier weg. Ja, heimische regionale Wertschöpfung. Wir haben hier 1100 Palettenplätze. Bedient wird das Palettenhochregallager mit so einem speziellen Systemgerät, das da unten steht. Die Maschine da unten, die ist am Boden induktionsgeführt, die ist auch navigationsgesteuert. Das heißt, wenn man genau schaut, da ist kein einziger Palettenplatz irgendwie angeschrieben oder nummeriert oder sowas. Wo die Dinge liegen, wissen wir nicht. Das weiß ausschließlich die Maschine, aber das müssen wir auch gar nicht wissen. Kommt die Landesraumplanung und sagt, ja gut, 13 Meter kommt nie im Leben in Frage. Wenn man die Höhe aus technischen Gründen trotzdem braucht, dann muss man das Ding versenken. Wenn du da hinten beim Fenster rausschaust, siehst du auf die grüne Wiese. Das heißt, dieses Teil ist 10 Meter im Boden versenkt, um es raumplanerisch überhaupt in der Peripherie platzieren zu können. Und das macht es nicht leichter.
Sonst hätten wir hier ein Hochhaus. Ne? Jetzt habt ihr ein
Tiefhaus. Genau. Ja, so ungefähr. Eine weitere ganz große Themenstellung, wenn es um bei so einem Produktionsbetrieb ist auch das Thema Energie. Ganz ein zentrales Thema, nicht nur, weil die in der Ukraine und die im arabischen Raum immer mehr verrückt spielen, sondern auch schon deshalb, weil unsere Kunden, die waren mit uns lange Zeit ganz zufrieden, wenn wir denen erklären und auch zeigen konnten, dass wir nur natürliche Bestandteile in die Flasche, in den Tiegel füllen, Pflanzen anbauen, alles Natur, da hatten die Freude. Inzwischen gibt es immer mehr Menschen, die sagen, ja, ja, schon natürliche Bestandteile, Flasche, Tiegel, aber mit welcher Energie kommt es da rein? Habt ihr CO2-Ausstoß? Seid ihr gerade auch noch für die Klimaveränderung verantwortlich? Also müssen wir uns mit dem Thema Energie beschäftigen. Haben wir bei diesem Projekt auch intensiv getan. Und haben hier ein Konzept umgesetzt, das mit dem Gebhard Kickheiß aus Bürs, das es in der Art, in der Konsequenz und in der Dimension bis dato nicht gegeben hat. Das betrifft nämlich die thermische Energie. Thermische Energie, das ist schon mal Raumwärme. Wir haben über 15.000 Kubikmeter umbauten Raum thermisch zu versorgen. Betrifft auch die Prozesswärme. Wir brauchen natürlich viel Wärmekälte in der Produktion. Und diese thermische Energie, die kommt ausschließlich nur noch von der Sonne. Da gibt es jetzt nicht mehr Heizung oder so ein Spektakel, sondern ausschließlich Sonne. Das Konzept schaut folgendermaßen aus. Wir haben da draußen ein Kraftwerk, eine thermische Solaranlage, wo wir jetzt während des Sommers die thermische Energie der Sonne unter die Bodenplatte in einen Schotterspeicher hineinspeichern. Wir haben unter der Bodenplatte über das gesamte Areal einen Schotterspeicher mit einer Dimension von 870 Kubikmeter, das sind 87 LKW-Fuhren, haben in diesem Schotter über 6000 Meter Kupferrohre verlegt und fahren im Sommer die Wärme da rein und heizen diesen Schotterspeicher auf. Der Schotterspeicher ist nach oben abisoliert. Und dann kommt die massive Baumasse, also die Bodenplatte, die Betonplatte, die ganzen Zwischendecken. Da haben wir nochmal 6000 Meter Kupferrohre verlegt und fahren im Herbst, wenn es beginnt kühler zu werden, die Energie der Sonne in diese Baumasse, Bodenplatte, Zwischendecken, haben dann dort den Bodenheizungseffekt. Und wenn in Folge im Winter vom Kraftwerk zu wenig Energie kommt, dann holt eine ganz kleine Wärmepumpe die Wärme unten aus dem Schotterspeicher. Das Einzige, was wir dazu noch brauchen, ist ein bisschen Strom. Strom drüben an der Stallwand, hast du vielleicht schon gesehen, produzieren wir über 20.000 Kilowatt im Jahr selber, also weit mehr, wie wir hier fürs thermische Konzept überhaupt brauchen werden. Man mir dann irgendwann erklärt, ja, wir brauchen jetzt eine Schaukel und eine Rutschbahn für die Kinder.
Ja.
Dann habe ich gesagt, na, das brauchen wir sicher nicht. Das gibt es überall. Bei uns spielen Tiere eine Rolle. Hab dann unseren Architekt angerufen und gesagt, musst kommen, musst unsere Hasenkiste planen.
Bei 10.000 Besuchern.
Dann hat er gesagt, na, Hasenkiste plane nicht. Du spinnst, kauf du einen Bauhaus. Ich habe gesagt, nix, du kommst her, du planst jetzt uns eine Hasenkiste. Und dann sind diese zwei Ställe, da unten siehst Hühner, Hasen, Meerschweine und so weiter.
Der, wo entstanden. Das Hoch- bzw. Tieflager
hat auch den Hasenstall geplant, genau.
Ja, gut, aber.
Und das findet dann halt hier statt, aber das lassen wir jetzt.
Ja,
hier. Hat den Vorteil, die harzt nicht, hat den Nachteil, dass sie eher weich ist halt, aber ist ein sehr. Ein sehr angenehmes, schlichtes, unspektakuläres Holz und ist bei uns sehr verbreitet.
Und hier sind jetzt seine ganzen Urkunden.
Ja, krass. Ja. Gut, da unten findet die Milchverarbeitung statt. Die Milch kommt draußen von den Tieren, wandert in diese Tanks, die da hinter der Scheibe stehen. Dort wird sie abgekühlt. Kommt dann am frühen Morgen, Start in der Milchverarbeitung ist immer am Morgen um 4, die sind dann gegen Mittag fertig. Wir haben da drei Stationen, wo wir in einem Durchgang drei komplett unterschiedliche Käse machen können. Wenn es um einen typisch Bregenzwälder Bergkäse geht, dann findet die Produktion traditionellerweise im Kupferkessel statt. Die Formen, du siehst es da unten, werden befüllt.
Die sind jetzt in Salz.
Die sind jetzt nur befüllt. Je nachdem, was für ein Produktionsplan steht, sind das viereckige Formen, runde, hohe, niedrige, große, kleine, je nachdem. Wenn jetzt am späten Nachmittag der Käse in den Formen abgetropft ist, dann geht er ein Stockwerk tiefer, wo dann eben die ganzen vorgelagerten Salzbäder und Reifezellen angeordnet sind. Ganz vorne beim Reingehen, dort zieht man runter, dort reift Camembert, weiter hinten Rotschmiere. So geht das unterirdisch durch. Wenn der Käse reif ist, wird er unterirdisch verpackt. Die gereinigten Formen kommen dann von unten aus der Waschbox wieder hoch, werden befüllt und so läuft es immer im Rundumverfahren.
Und so ein Bergkäse, der braucht ja schnell mal 9 Monate zum Reifen, gell? Da brauchst du aber viel Tieflager.
Ja, gut, wir machen halt nur Bergkäse, ja, eher schwerpunktmäßig Frisch- und Weichkäse, aber halt auch Bergkäse, aber jetzt nicht so viel. Da ist der Lorenz. Der Lorenz macht die Ausbildung zum Milchtechnologen bei uns. Das ist eine Lehrausbildung mit einer 3-jährigen Lehre. Wir sind ja hier mitten in der Käsestraße Bregenzer Wald. Die Käsestraße Bregenzer Wald ist also nicht eine Straße, die von A nach B führt, sondern es ist eine Gemeinschaft, bei der es darum geht, den Weg des Käses, nämlich von der Heugabel bis zur Besteckgabel, aufzuzeigen. Wenn man so durch den schönen Bregenzer Wald fährt, dann kann man feststellen, dass hier nur Gras wächst. All die Bodenschätze, die ist Deutschland, kommst du hier.
Ja, Bodenseeregion.
All die Bodenschätze, die es in der Bodenseeregion gibt, mit Gemüse, Obst, Erdöl, keine Ahnung was alles, das wächst
kommt jetzt
bei uns nicht. Aufgrund der klimatischen Verhältnisse. Und wenn man halt als Bauer, so wie wir, nur Gras zur Verfügung hat, dann ist man mit der Milchwirtschaft eng verbunden. Das heißt, wir können hier gar nicht viel anderes produzieren wie Milch. Und um diese Milch über einen längeren Zeitraum haltbar zu machen, eignet sich eigentlich nur der Käse dazu. Und folglich spielt einmal der Käse in dieser Talschaft die zentrale Rolle. Würde es nicht gelingen, all diese Käsesorten, und es sind schon über 80 verschiedene, die in dieser Talschaft hergestellt werden, würde es nicht gelingen, die dementsprechend zu vermarkten, so wäre es ja gar nicht möglich, die schönen Flächen hier zu bewirtschaften und zu pflegen, hätte auf den Tourismus, auf den Lebensraum gravierende Folgen. Und folglich haben sich vor rund 20 Jahren schon 200 Betriebe zusammengeschlossen, um all das aufzuzeigen, was sich so um den Käse alles abspielt. Auch wir gehören zum Verein der Käsestraße. Wir bewirtschaften hier einen landwirtschaftlichen Betrieb mit 35 Hektar Grünland, halten auf diesen 35 Hektar 18 Milchkühe, gut 100 Milchziegen. Und das Besondere in unserem Betrieb ist, dass wir die Milch unserer Tiere täglich selber verarbeiten und die daraus folgenden Produkte auch selber vermarkten. Wir haben also keine Möglichkeit, Milch abzuliefern, so wie das normalerweise der Bauer macht. Bei der Verarbeitung der Milch unserer Tiere haben wir uns auf die Vielfalt spezialisiert. Das heißt, wir machen nicht von einer Sorte viel, sondern von vielen Sorten wenig. Wir verarbeiten am Tag so rund 2.500 Liter Milch und daraus ergeben sich rund 30 verschiedene Käseartikel, die wir dann im Sortiment haben. So, und wenn man einen Liter Milch zu Käse verarbeitet, so wie wir das tun, so gibt es aus diesem einen Liter Milch ja blöderweise nicht ein Kilo Käse, sondern es sind nur 10%. Das heißt, es bleiben 90% übrig, das ist dann die Molke. Eine gelbgrüne Flüssigkeit. Und an diesem Verhältnis 10 zu 90 erkennt man natürlich schon, dass die überwiegenden Inhaltsstoffe der Milch, und die Milch hat ja annähernd 400 verschiedene Inhaltsstoffe, dann schlussendlich in der Molke verbleiben. Hochwertiges Eiweiß, Mineralstoffe, Vitamine, Spurenelemente, vieles mehr ist in der Molke enthalten. Und das sind alles Inhaltsstoffe, die erwiesenermaßen innerlich und auch äußerlich angewendet sehr Positives bewirken. Dass die Molke wertvoll ist, ja gut, das haben nicht wir erfunden, sondern das geht ja weit zurück. Das geht zurück bis ins Altertum. Dort hat ja Hippokrates schon die Molke als das heilende Wasser der Milch bezeichnet. Und aufgrund dieser uralten Überlieferungen haben wir uns dann auch intensiv mit der Molke beschäftigt, haben eine Produktpalette entwickelt, die über 100 verschiedene Molkeprodukte umfasst. Es sind solche im essbaren Bereich, im Getränkebereich und das für uns wichtigste Segment ist jenes der äußeren Anwendung, Körperpflege und Kosmetik. So, und vielleicht möchtest du hinsetzen. Ist weniger anstrengend.
Genau. Das Ding.
Also, ja, vielleicht so einen groben Überblick. Also da gerade vorne mein Elternhaus. Meine Eltern haben den Betrieb, den Bauernhof damals von meinen Großeltern übernommen, mit 7 Kühen, 7 Hektar. Und das war damals schon zu klein, um eine Familie zu ernähren. Und deshalb war damals schon zum ersten Mal eine Alternative zu diesen 7 Kühen notwendig. Die hat darin bestanden, dass meine Eltern da einen Schweinestall gebaut haben. Also der längliche Stall wurde damals für Muttersauen gebaut und hier dann eben Ferkel produziert. Gute Alternative, hoher Ferkelpreis, aber wie sollte der Landwirtschaft so üblich ist, wenn es in einem Bereich gut geht, wie damals mit Ferkel, dann hüpfen die wahnsinnigen Bauern alle drauf, Sache erledigt, Preis verfällt. Somit war es dann zum zweiten Mal notwendig, eine Alternative zu finden und dort dann ein Zufall eine Rolle gespielt. Ich habe zu meinem 10. Geburtstag von einem Onkel eine trächtige Jungziege geschenkt gekriegt, die Rosa. Die Rosa hat gleich mal 2 weibliche Kids bekommen, da waren das schon 3 Ziegen. Meine Mutter hat dann am Vormittag in der Küche diese Ziegenmilch zu Ziegenkäse für den Eigengebrauch verarbeitet. Und es gab dann in Folge 2 Herausforderungen. Zum einen wurde die Ziegenherde halt immer größer und zum zweiten konnten wir den Käse selber nicht mehr essen, es war zu viel. Folgedessen haben meine Eltern schon begonnen, hier im Ort einem damals ganz kleinen Lebensmittelhändler den Käse zu liefern, den wir selber nicht essen konnten, weil es zu viel war. Und das Problem der größer werdenden Ziegen, die haben wir dann damit gelöst, dass wir die Schweine ausgeräumt haben und durch Ziegen ersetzt haben. Nachdem dann die Produktion in der Küche nicht mehr möglich war, haben wir damals beim Elternhaus unten rein eine eher notdürftige Sennerei gebaut. Und was dort gelaufen ist, ist die Lebensmittelbehörde gekommen und hat gesagt, so geht das nicht. Haben uns dann Ende der 80er Jahre entschieden, in unserem Wohnhaus da so schräg gegenüber, damals unten rein, eine ganz moderne Hofsennerei zu bauen, haben dort viel Geld investiert und da, grüß Gott, hallo, ist eh offen.
Ist
auch. Ja. Und da war dann klar, wir müssen die Wertschöpfung steigern. Und da hat sich die Molke angeboten, täglich frisch zur Verfügung. Ein Freund von mir aus der Pflichtschulzeit, der hat den Weg des Drogisten genommen. Der hat also während so einer Drogistenlehre viel mit kosmetischer Produktion zu tun gehabt. Und während andere, was weiß ich, in die Disco gegangen sind, haben wir viel mit der Molke ausprobiert, haben versucht, die Molke zu kombinieren mit den Heilpflanzen, die uns umgeben. Irgendwann ist dann ein Badezusatz aus der Molke entstanden. Den haben wir in den Anfängen dann an die Verwandtschaft verschenkt, weil dort waren wir der Meinung, ist der Schaden jetzt nicht ganz so groß. Dann gab es dort solche, die gesagt haben, Badezusatz gut und recht, und wir haben gar keine Badewanne. Wir haben nur eine Dusche, warum macht ihr nichts zum Duschen? Und so hat sich das dann schnell weiterentwickelt, so dass wir dann 2001 dann dieses Betongebäude da errichtet haben, das Verwachsene, wo es um die Molkeverarbeitung zu Kosmetik geht. Mir dann irgendwann erklärt, ja, wir brauchen jetzt eine Schaukel und eine Rutschbahn für die Kinder.
Ja.
Dann habe ich gesagt, na, das brauchen wir sicher nicht, das gibt es überall, bei uns spielen Tiere eine Rolle. Hab dann unseren Architekt angerufen und gesagt, musst kommen, musst unsere Hasenkiste planen.
Bei 10.000 Besuchern?
Dann hat, er gesagt, na, Hasenkiste plane nicht, du spinnst, kaufst du einen Bauhaus. Dann habe ich gesagt, nix, du kommst her, du planst jetzt uns eine Hasenkiste. Und dann sind diese 2 Ställe, die da unten siehst, Hühner, Hasen.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von In Ottes Ohr, dem Podcast vom Tech-Theologen. Ich bin Jan-Thomas Otte und wohne im Dreiländereck am Bodensee. Als Experte für digitale Ethik und Nachhaltigkeit begleite ich Menschen in besonderen Momenten, Transformationsprozessen. In meiner Praxis als Pfarrer einer Stadtkirche ebenso wie zuvor als Interimsmanager im Technologie- und Outsourcing-Bereich. In diesem Podcast spreche ich mit wunderbaren Menschen, ExpertInnen für Veränderung, Persönlichkeitsentwicklung und Achtsamkeit für Chancen. Und nun viel Spaß beim Hören.
Eine Ziege ist absolut wasserscheu. Lange bevor der erste Regentropfen fällt, sind alle im Stall. Eine Ziege geht nie freiwillig raus, wenn das Gras nass wäre. Wenn es jetzt im Sommer heiß ist, kann man die nicht in ein Waldstück hineinzäunen, wo die dort Schatten finden würden. Die würden die dicksten Bäume schälen, würden den Wald lärm und ruinieren und deshalb verbringen die viel Zeit im Stall. Eine Kuh ist viel mehr draußen, Regen und sowas macht ja überhaupt nichts.
Bringt aber auch am Tag schnell mal 100 Liter Wasser.
Genau.
Wird die Ziege etwas überfordern?
Ja, die Ziege trinkt nicht so viel Wasser, weil sie natürlich viel kleiner ist.
Und da ist nichts mit Silage, ihr arbeitet ausschließlich mit Heu.
Genau, wir sind ein Heumilchbetrieb, stellen Heumilchprodukte her. In Europa sind es noch in etwa 3% der in Europa hergestellten Milch basiert auf Heufütterung. 97% der in Europa produzierten Milch basiert auf Silagefütterung. Straßenseite gegenüber die Tierhaltung, sogenannte Urproduktion, Milchproduktion, die Verarbeitung der Milch zu Käse, Reifungskäse, Kommissionierung, alles gegenüber. Auf der Straßenseite geht es um Kosmetikproduktion, es geht um Lager, Verwaltung, all diese Dinge. Beides, sowohl der Käse als Lebensmittel, als auch die Kosmetik, unterliegt dem EU-Lebensmittelgesetz. Das Perverse an der Geschichte ist, dass jene Dinge, die man außen drauf schmiert, um ein Vielfaches streng reglementiert und kontrolliert sind, wie jene Dinge, die man in sich hineinschiebt. Da sind Welten dazwischen und das macht es dann nicht unbedingt Kurios. Leichter. Ja. Auf der Seite vom Ablauf ganz kurz, da ist die sogenannte Anlieferung, Rohstoffe, Bauteile, die wir in der Kosmetik brauchen, werden nur angeliefert, werden in ein Palettenhochregallager eingelagert und gehen von dort dann computergesteuert wieder in die Produktion. In diesem sogenannten Graubereich findet auch die Kommissionierung statt. Das heißt, wir versenden unsere Produkte täglich schwerpunktmäßig im deutschsprachigen Raum, auch direkt an den Endverbraucher, der kann direkt bestellen, digital, telefonisch, wie auch immer, genau. Kriegt das Paket mit Rechnung und Zahlschein zu sich nach Hause geschickt.
Also Bregenzer Waldtourismus hat mir jetzt ein Giveaway gegeben.
Genau. Ja. Gastronomie, Hotellerie,
gerade Bregenzer
und so
Wald, Tourismus
haben noch in verschiedenen Ländern auch Vertriebspartner und so weiter. Der hintere Bereich, der sogenannte Weißbereich, dort findet die Produktion statt. Weißbereich ist unterirdische Beschleusensysteme zu erreichen. Mitarbeiter müssen also auch unten Straßenkleidung, Spind, Barriere, Schleuse kommen dann im Weißbereich hinauf. 400 verschiedene Kosmetikprodukte. Das ist nicht nur die Eigenmarke, die wir produzieren, sondern eine ganze Reihe von Fremdmarken. Hat sich halt im Laufe der Zeit so ergeben. Vielleicht ein, zwei Beispiele dazu. Wir haben damals begonnen, die Molke, so wie sie bei uns beim Käsen angefallen ist, zu Kosmetik zu verarbeiten. Dann ist dann irgendwann einmal die Familie Leudl als Beispiel aus der Steiermark zu uns gekommen. Ein Stutenmilch-Biobetrieb. Dann haben die gesagt, oh, ihr macht so Molke, so verschiedene Kosmetikprodukte. Könnt ihr nicht aus unserer Stutenmilch auch zwei Kosmetikprodukte machen. Die wollten eine Fußcreme und eine Handcreme. Dann haben wir gesagt, ja, okay, wir sind eh gerade schon damit beschäftigt, Kosmetik zu produzieren. Machen wir für euch das halt gerade mit. Aus diesen zwei Stutenmilchprodukten sind dann in kurzer Zeit 16 geworden. Das heißt, die Familie Leudl schickt ihre Bio-Stutenmilch zu uns. Die kriegen das verkaufsfertige Produkt wieder zurück in die Steiermark, wo die das dann in der steirischen Thermenregion vermarkten. Oder die regional wichtigste Partnerschaft mit dem Hotel Post in Bezau. Das Hotel Post in Bezau zählt zu Österreichs führenden Wellness- und Spa-Hotels. Die Besitzerin, die Susanne Kaufmann, hat eine eigene Kosmetikserie. Die Marke Susanne Kaufmann, die bei uns produziert wird und die global vermarktet wird.
Die wird hier produziert, das ist
genau.
In Bezau.
Wird hier bei uns produziert. Und folglich sind wir natürlich laufend gefordert, Produkte neu zu entwickeln, Qualitätssicherung zu betreiben, Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten und all diese Dinge. Und haben uns dazu auch räumlich in Form von einem Labor eingerichtet, um all diesen Anforderungen dementsprechend gerecht zu werden. Eine Weitere ganz große Themenstellung, wenn man so einen Produktionsbetrieb hat, ist das Thema Lager. Ganz ein zentrales Thema. Wohin damit? Wenn man schnell sein will, lieferfähig sein will, dann musst du alle Teile, die dazu notwendig sind, parat halten. Wenn wir in der Endfertigung eine Gesichtscreme entfertigen und dann auf diesen Tiegel 18 Wochen warten müssen, gut, in 18 Wochen interessiert das überhaupt niemanden mehr, entweder ob man alles parat oder man lässt es sein. Und wenn man heutzutage ein Palettenhochregallager baut und dann schlussendlich einrichtet, dann wird man diese Regale in welchem Material einrichten? Was meinst du?
Metall.
In Stahl, genau. So. Der Stahl, das wir aktuell in Mitteleuropa verarbeiten, das kommt zu einem großen Teil aus China. Wenn wir nun von Regionalität, regionaler Wertschöpfung, Nachhaltigkeit, ökologischem Fußabdruck und all diesen Dingen reden, ja, können wir dann chinesisches Stahl einsetzen? Wahrscheinlich nicht.
Dass gerade die Lieferketten global unterbrochen sind.
Das war ja schon davor. Haben uns dann entschieden, Entschuldigung, ich muss da nicht anschauen. Genau. Wir haben uns in Folge für Holz entschieden. Holz, heimischer, nachwachsender Rohstoff, regionale Wertschöpfung, ganz andere Nachhaltigkeit mit ganz einem anderen ökologischen Fußabdruck bis hin zur Frage der Feinstofflichkeit, weil es geht auch um Schwingungen. Haben uns für Holz entschieden, mit dem Nachteil, dass Holz mindestens doppelt so teuer ist wie Stahl.
Auch die schnell wachsende Fichte.
Doppelt so teuer wie Stahl. Und ob das gerechtfertigt ist oder nicht, kannst du dir jetzt selber Urteil bilden. Also das Palettenhochregallager in heimischer Fichte ausgeführt. Ausgeführt hat das die Zimmerer Gerhard Pilger in Riefensberg. Ein Zimmermann, der ist gerade 10 Kilometer von hier weg. Ja, heimische regionale Wertschöpfung. Wir haben hier 1100 Palettenplätze. Bedient wird das Palettenhochregallager mit so einem speziellen Systemgerät, das da unten steht. Die Maschine da unten, die ist am Boden induktionsgeführt, die ist auch navigationsgesteuert. Das heißt, wenn man genau schaut, da ist kein einziger Palettenplatz irgendwie angeschrieben oder nummeriert oder sowas. Wo die Dinge liegen, wissen wir nicht. Das weiß ausschließlich die Maschine, aber das müssen wir auch gar nicht wissen. Kommt die Landesraumplanung und sagt, ja gut, 13 Meter kommt nie im Leben in Frage. Wenn man die Höhe aus technischen Gründen trotzdem braucht, dann muss man das Ding versenken. Wenn du da hinten beim Fenster rausschaust, siehst du auf die grüne Wiese. Das heißt, dieses Teil ist 10 Meter im Boden versenkt, um es raumplanerisch überhaupt in der Peripherie platzieren zu können. Und das macht es nicht leichter.
Sonst hätten wir hier ein Hochhaus, ne? Jetzt habt ihr ein Tiefhaus.
Genau. Ja, so ungefähr. Eine weitere ganz große Themenstellung, wenn es um bei so einem Produktionsbetrieb ist, auch das Thema Energie. Ganz ein zentrales Thema. Nicht nur, weil die in der Ukraine und die im arabischen Raum immer mehr verrückt spielen, sondern auch schon deshalb, weil unsere Kunden, die waren mit uns lange Zeit ganz zufrieden, wenn wir denen erklären und auch zeigen konnten, dass wir nur natürliche Bestandteile in die Flasche, in den Tiegel füllen, Pflanzen anbauen, alles Natur, da hatten die Freude. Inzwischen gibt es immer mehr Menschen, die sagen, ja, ja, schon natürliche Bestandteile, Flasche, Tiegel, aber mit welcher Energie kommt es da rein? Habt ihr CO2-Ausstoß? Seid ihr gerade auch noch für die Klimaveränderung verantwortlich? Also müssen wir uns mit dem Thema Energie beschäftigen. Haben wir bei diesem Projekt auch intensiv getan und haben hier ein Konzept umgesetzt, das mit dem Gebhard Kickheiß aus Bürs, dass es in der Art, in der Konsequenz und in der Dimension bis dato nicht gegeben hat. Das betrifft nämlich die thermische Energie. Thermische Energie, das ist schon mal Raumwärme. Wir haben über 15.000 Kubikmeter umbauten Raum thermisch zu versorgen. Betrifft auch die Prozesswärme. Wir brauchen natürlich viel Wärmekälte in der Produktion. Und diese thermische Energie, die kommt ausschließlich nur noch von der Sonne. Da gibt es jetzt nicht mehr Heizung oder so ein Spektakel, sondern ausschließlich Sonne. Das Konzept schaut folgendermaßen aus. Wir haben da draußen ein Kraftwerk, eine thermische Solaranlage, wo wir jetzt während des Sommers die thermische Energie der Sonne unter die Bodenplatte in einen Schotterspeicher hineinspeichern. Wir haben unter der Bodenplatte über das gesamte Areal einen Schotterspeicher mit einer Dimension von 870 Kubikmeter, das sind 87 LKW-Fuhren, haben in diesem Schotter über 6000 Meter Kupferrohre verlegt und fahren im Sommer die Wärme da rein und heizen diesen Schotterspeicher auf. Der Schotterspeicher ist nach oben abisoliert. Und dann kommt die massive Baumasse, also die Bodenplatte, die Betonplatte, die ganzen Zwischendecken. Da haben wir noch einmal 6000 Meter Kupferrohre verlegt und fahren im Herbst, wenn es beginnt kühler zu werden, die Energie der Sonne in diese Baumasse, Bodenplatte, Zwischendecken, haben dann dort den Bodenheizungseffekt. Und wenn in Folge im Winter vom Kraftwerk zu wenig Energie kommt, dann holt eine ganz kleine Wärmepumpe die Wärme unten aus dem Schotterspeicher. Das Einzige, was wir dazu noch brauchen, ist ein bisschen Strom. Strom drüben an der Stallwand, hast du vielleicht schon gesehen, produzieren wir über 20.000 Kilowatt im Jahr selber, also weit mehr, wie wir hier fürs thermische Konzept überhaupt brauchen werden. Man mir dann irgendwann erklärt, ja, wir brauchen jetzt eine Schaukel- und eine Rutschbahn für die Kinder.
Ja.
Dann habe ich gesagt, na, das brauchen wir sicher nicht, das gibt es überall, bei uns spielen Tiere eine Rolle. Hab dann unseren Architekt angerufen und gesagt, muss kommen, muss unsere Hasenkiste planen.
Bei 10.000 Besuchern
dann hat er ja. Dann hat er gesagt, na, Hasenkiste plane nicht, du spinnst, kaufst du einen Bauhaus. Dann habe ich gesagt, nix, du kommst her, du planst jetzt uns eine Hasenkiste. Und dann sind diese zwei Ställe, da unten siehst du Hühner, Hasen, Meerschweine und so weiter.
Der, wo entstanden. Das Hoch- bzw. Tieflager
hat auch den Hasenstall geplant, genau.
Ja, gut, aber.
Und das findet dann halt hier statt, aber das lassen wir jetzt.
Ja,
hat den Vorteil, die harzt nicht, hat den Nachteil, dass sie eher weich ist halt, aber ist ein sehr angenehmes, schlichtes, unspektakuläres Holz und ist bei uns sehr verbreitet.
Und hier sind jetzt seine ganzen Urkunden.
Ja, krass. Ja. Gut, da unten findet die Milchverarbeitung statt. Die Milch kommt draußen von den Tieren, wandert in diese Tanks, die da hinter der Scheibe stehen. Dort wird sie abgekühlt, kommt dann am frühen Morgen, Start in der Milchverarbeitung, ist immer am Morgen um 4, die sind dann gegen Mittag fertig. Wir haben da drei Stationen, wo wir in einem Durchgang drei komplett unterschiedliche Käse machen können. Wenn es um einen typisch Bregenzwälder Bergkäse geht, dann findet die Produktion traditionellerweise im Kupferkessel statt. Die Formen, du siehst es da unten, werden befüllt.
Die sind jetzt in Salz.
Die sind jetzt nur befüllt. Je nachdem, was auf dem Produktionsplan steht, sind es viereckige Formen, runde, hohe, niedrige, große, kleine, je nachdem. Wenn jetzt am späten Nachmittag der Käse in den Formen abgetropft ist, dann geht er ein Stockwerk tiefer, wo dann eben die ganzen vorgelagerten Salzbäder und Reifezellen angeordnet sind. Ganz vorne beim Reingehen, dort zieht man runter, dort reift Camembert, weiter hinten Rotschmiere. So geht das unterirdisch durch. Wenn der Käse reif ist, wird er unterirdisch verpackt. Die gereinigten Formen kommen dann von unten aus der Waschbox wieder hoch und befüllt und so läuft es immer im Rundumverfahren.
Und so ein Bergkäse, der braucht ja schnell mal 9 Monate zum Reifen, gell? Da brauchst du aber viel Tieflager.
Ja, gut, wir machen halt nur Bergkäse, eher schwerpunktmäßig Frisch- und Weichkäse, aber halt auch Bergkäse, aber jetzt nicht so viel. Das ist der Lorenz. Der Lorenz macht die Ausbildung zum Milchtechnologen bei uns. Das ist eine Lehrausbildung mit einer 3-jährigen Lehre. Wir sind ja hier mitten in der Käsestraße Bregenzerwald. Die Käsestraße Bregenzerwald ist also nicht eine Straße, die von A nach B führt, sondern es ist eine Gemeinschaft, bei der es darum geht, den Weg des Käses, nämlich von der Heugabel bis zur Besteckgabel, aufzuzeigen. Wenn man so durch den schönen Bregenzerwald fährt, dann kann man feststellen, dass hier nur Gras wächst. All die Bodenschätze, die ist Deutschland, kommst du, ja?
Bodenseeregion.
All die Bodenschätze, die es in der Bodenseeregion gibt, mit Gemüse, Obst, Erdöl, keine Ahnung was alles, das wächst kommt bei uns vielleicht nicht, aufgrund der klimatischen Verhältnisse. Und wenn man halt als Bauer, so wie wir, nur Gras zur Verfügung hat, dann ist man mit der Milchwirtschaft eng verbunden. Das heißt, wir können hier gar nicht viel anderes produzieren wie Milch. Und um diese Milch über einen längeren Zeitraum haltbar zu machen, eignet sich eigentlich nur der Käse dazu. Und folglich spielt einmal der Käse in dieser Talschaft die zentrale Rolle. Würde es nicht gelingen, all diese Käsesorten, und es sind schon über 80 verschiedene, die in dieser Talschaft hergestellt werden, würde es nicht gelingen, die dementsprechend zu vermarkten, so wäre es ja gar nicht möglich, die schönen Flächen hier zu bewirtschaften und zu pflegen, hätte auf den Tourismus, auf den Lebensraum gravierende Folgen. Und folglich haben sich vor rund 20 Jahren schon 200 Betriebe zusammengeschlossen, um all das aufzuzeigen, was sich so um den Käse alles abspielt. Auch wir gehören zum Verein der Käsestraße. Wir bewirtschaften hier einen landwirtschaftlichen Betrieb mit 35 Hektar Grünland, halten auf diesen 35 Hektar 18 Milchkühe, gut 100 Milchziegen. Und das Besondere in unserem Betrieb ist, dass wir die Milch unserer Tiere täglich selber verarbeiten und die daraus folgenden Produkte auch selber vermarkten. Wir haben also keine Möglichkeit, Milch abzuliefern, so wie das normalerweise der Bauer macht. Bei der Verarbeitung der Milch unserer Tiere haben wir uns auf die Vielfalt spezialisiert. Das heißt, wir machen nicht von einer Sorte viel, sondern von vielen Sorten wenig. Wir verarbeiten am Tag so rund 2.500 Liter Milch und daraus ergeben sich rund 30 verschiedene Käseartikel, die wir dann im Sortiment haben. So, und wenn man einen Liter Milch zu Käse verarbeitet, so wie wir das tun, so gibt es aus diesem einen Liter Milch ja blöderweise nicht ein Kilo Käse, sondern es sind nur 10%. Das heißt, es bleiben 90% übrig, das ist dann die Molke. Eine gelbgrüne Flüssigkeit. Und an diesem Verhältnis 10 zu 90 erkennt man natürlich schon, dass die überwiegenden Inhaltsstoffe der Milch, und die Milch hat ja annähernd 400 verschiedene Inhaltsstoffe, dann schlussendlich in der Molke verbleiben. Hochwertiges Eiweiß, Mineralstoffe, Vitamine, Spurenelemente, vieles mehr ist in der Molke enthalten. Und das sind alles Inhaltsstoffe, die erwiesenermaßen innerlich und auch äußerlich angewendet sehr Positives bewirken. Dass die Molke wertvoll ist, gut, das haben nicht wir erfunden, sondern das geht ja weit zurück. Das geht zurück bis ins Altertum. Dort ja Hippokrates schon die Molke als das heilende Wasser der Milch bezeichnet. Und aufgrund dieser uralten Überlieferungen haben wir uns dann auch intensiv mit der Molke beschäftigt, haben eine Produktpalette entwickelt, die über 100 verschiedene Molkeprodukte umfasst. Es sind solche im essbaren Bereich, im Getränkebereich und das für uns wichtigste Segment ist jenes der äußeren Anwendung, Körperpflege und Kosmetik. So, und vielleicht möchtest du hinsetzen, ist weniger anstrengend.
Genau.
Also, ja, vielleicht so einen groben Überblick, also da gerade vorne mein Elternhaus, meine Eltern haben den Betrieb, den Bauernhof damals von meinen Großeltern übernommen, mit 7 Kühen, 7 Hektar. Und das war damals schon zu klein, um eine Familie zu ernähren. Und deshalb war damals schon zum ersten Mal eine Alternative zu diesen 7 Kühen notwendig. Die hat darin bestanden, dass meine Eltern da einen Schweinestall gebaut haben. Also der längliche Stall wurde damals für Muttersauen gebaut und hier dann eben Ferkel produziert. Gute Alternative, hoher Ferkelpreis, aber wie es halt in der Landwirtschaft so üblich ist, wenn es in einem Bereich gut geht, wie damals mit Ferkel, dann hüpfen die wahnsinnigen Bauern alle drauf, Sache erledigt, Preis verfällt. Somit war es dann zum zweiten Mal notwendig, eine Alternative zu finden und dort dann ein Zufall eine Rolle gespielt. Ich habe zu meinem 10. Geburtstag von einem Onkel eine trächtige Jungziege geschenkt gekriegt, die Rosa. Die Rosa hat gleich mal 2 weibliche Kids bekommen, da waren das schon 3 Ziegen. Meine Mutter hat dann am Vormittag in der Küche diese Ziegenmilch zu Ziegenkäse für den Eigengebrauch verarbeitet. Und es gab dann in Folge zwei Herausforderungen. Zum einen wurde die Ziegenherde halt immer größer. Und zum zweiten konnten wir den Käse selber nicht mehr essen, es war zu viel. Folgedessen haben meine Eltern schon begonnen, hier im Ort einem damals ganz kleinen Lebensmittelhändler den Käse zu liefern, den wir selber nicht essen konnten, weil es zu viel war. Und das Problem der größer werdenden Ziegen, die haben wir dann damit gelöst, dass wir die Schweine ausgeräumt haben und durch Ziegen ersetzt haben. Nachdem dann die Produktion in der Küche nicht mehr möglich war, haben wir damals beim Elternhaus unten rein eine eher notdürftige Sennerei gebaut. Und was dort gelaufen ist, ist die Lebensmittelbehörde gekommen und hat gesagt, so geht das nicht. Haben uns dann Ende der 80er Jahre entschieden, in unserem Wohnhaus da so schräg gegenüber, damals unten rein, eine ganz moderne Hofsennerei zu bauen. Haben dort viel Geld investiert und da, grüß Gott, hallo, ist eh offen.
Ja.
Und da war dann klar, wir müssen die Wertschöpfung steigern. Und dort sich die Molke angeboten, täglich frisch zur Verfügung. Ein Freund von mir aus der Pflichtschulzeit, der hat den Weg des Drogisten genommen. Der hat also während so einer Drogistenlehre viel mit kosmetischer Produktion zu tun gehabt. Und während andere, was weiß ich, in die Disco gegangen sind, haben wir viel mit der Molke ausprobiert, haben versucht, die Molke zu kombinieren mit den Heilpflanzen, die uns umgeben. Irgendwann ist dann ein Badezusatz aus der Molke entstanden, den haben wir in den Anfängen dann an die Verwandtschaft verschenkt, weil dort waren wir der Meinung, ist der Schaden jetzt nicht ganz so groß. Dann gab es dort solche, die gesagt haben, Badezusatz gut und recht, und wir haben gar keine Badewanne. Wir haben nur eine Dusche, warum macht ihr nichts zum Duschen? Und so hat sich das dann schnell weiterentwickelt, so dass wir dann 2001 dann dieses Betongebäude da errichtet haben, das Verwachsene, wo es um die Molkeverarbeitung zu Kosmetik, all diesen Dingen ging. Tierhaltung, ein sehr emotionales Thema. Seit Anfang 2013 sind die neuen EU-Tierhaltegesetze in Kraft. So ein Anbindestall, Kurzstand, wie es meine Eltern gebaut haben, weil es damals nichts anderes gab, ab 2013 nicht mehr zulässig. Somit sind wir vor der Entscheidung gestanden, Tierhaltung aufzugeben oder neu zu investieren. Ich habe vier Söhne, alle vier sind begeisterte Bauern. Es wäre für die vier undenkbar gewesen, die Tierhaltung aufzugeben und die Flächen immer selber zu bewirtschaften. Also war es klar, müssen wir die Tierhaltung neu gestalten. Zwei der Söhne sind auch ausgebildete Käser. Die haben das Käsesortiment massiv erweitert. Jetzt wurde die Sennerei da unten im Wohnhaus schon wieder viel zu klein, Reifemöglichkeiten völlig unbefriedigend. Also war es klar, müssen wir auch die Milchverarbeitung hier neu gestalten und so haben wir das Projekt 2012 in Betrieb genommen. Inzwischen war dann dieses Gebäude da drüben, das verwachsene Gebäude, 17 oder was Jahre alt. Die Nachfrage im Bereich Kosmetik ist in der Zeit massiv gestiegen. Wir waren dann mit den Voraussetzungen nicht mal in der Lage, die Nachfrage zu decken und haben uns dann entschieden, den Bereich unserer Kosmetikproduktion, Lager, all die Dinge geht entsprechend zu erweitern und haben das 2016 in Betrieb genommen. Mhm.
So viel zur Geschichte und das ist schon ein Gegensatz, gell? Wir haben links den Ziegenstall, du wirst uns ja jetzt gleich durchführen, mhm, und auf der rechten Seite das Labor. Mhm. Das ist ein Gegensatz, aber es verbindet sich, ne? Ich nehme mehrere.
Genau, das ist halt ein, da ergibt dann im Prinzip eines das andere und da entwickelt sich auf der einen Straßenseite eher die Verarbeitung, Lager, Verwaltung, diese Dinge und auf der anderen Straßenseite geht es dann eher um die Tierhaltung, um die Milchverarbeitung und diese Dinge. Ja.
Habt ihr denn überhaupt noch Müll, wenn ihr die 90% weiterverarbeitet?
Ja, also aus diesem einen Liter Milch bleibt bei uns natürlich nichts mehr übrig.
Geht alles aber in Handcreme, Fußcreme, Badezusätze.
Du hörtest eine weitere Ausgabe von In Ottes Ohr, dem Podcast vom TechTyro. Wie gehst du raus aus dieser Folge? Inspiriert? Ist das eine oder andere Erhellende für dich dabei gewesen? Welche spannenden Menschen sollte ich auf jeden Fall noch interviewen? Ob Lob oder Kritik, schreib uns als Kommentar auf inottesohr.de, per E-Mail an in@ottesohr.de oder folge mir auf den sogenannten sozialen Netzwerken. Ich bin Jan-Thomas Otte, Experte für digitale Ethik und Nachhaltigkeit. Und wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, hinterlass ein Like. Wenn du das hier öfter hören möchtest, einfach abonnieren. Bis zum nächsten Mal.